SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Der österreichische Bundeskanzler Nehammer hat es begrüßt, dass die Konzerte von Taylor Swift in Wien abgesagt worden sind. Hintergrund der Absagen waren Anschlagspläne. Nehammer sagte dazu, es hätte großer Schaden gedroht. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Der mutmaßliche verhinderte Haupttäter, ein 19-jähriger Österreicher mit mazedonischen Wurzeln, radikalisiert durch Terrorpropaganda des Islamischen Staates IS, habe ein volles Geständnis abgelegt. Nachdem die Polizei bei der Hausdurchsuchung hochexplosiven Sprengstoff, Zünder, Messer, Macheten gefunden hatte. Geplant war wohl ein Selbstmordanschlag vor einem der Taylor Swift-Konzerte mit dem Ziel, möglichst viele Taylor Swift-Fans zu töten und danach auch sich selbst. Unterstützt von mindestens einem mutmaßlichen Mittäter, 17 Jahre alt, Österreicher mit türkischem und kroatischem Hintergrund. Die geschätzt 200.000 Swifties, Taylor Swift-Fans in der Stadt, machen Wien inzwischen zu einem großen internationalen Fantreffen, fröhlich singend. Ein kollektiver Mittelfinger gegen den Hass, sagt eine. So wie die ganze Taylor Swift-Tour gedacht ist.
Das Bundeskriminalamt warnt nach den Festnahmen in Österreich, die Terrorgefahr in Deutschland bleibe unverändert hoch. Der Leiter der Abteilung islamistisch motivierter Terrorismus, Kurenbach, hat sich entsprechend in der Süddeutschen Zeitung geäußert. Steffi Linkscheid.
Die Sicherheitsbehörden registrieren laut Kurenbach seit 2022 immer mehr relevante Hinweise auf Gefährder. Seitdem beobachte man auch, dass der IS-Ableger Khorasan zunehmend eine internationale Agenda verfolge. Vor dieser Gruppe hat auch der UN-Sicherheitsrat schon gewarnt. Sie hatte Anfang des Jahres Anschläge in Moskau und der iranischen Stadt Kerman mit je über 100 Toten verübt. Was die Radikalisierung angeht, sagt Kurenbach, geschehe die immer mehr im Internet, zum Beispiel in den sozialen Medien. Auch der 19-Jährige, der einen Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien geplant haben soll, hatte sich laut Polizei online radikalisiert.
Die russischen Behörden melden einen groß angelegten ukrainischen Drohnenangriff im Südwesten Russlands. Betroffen ist laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS die Region Lipezk, die etwa 200 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Unter anderem sei beim Absturz einer Drohne ein Elektrizitätswerk beschädigt worden. Es gebe deshalb Stromausfälle. Nach Angaben aus Moskau hält auch die ukrainische Offensive in der Region Kursk an. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht. Die Ukraine hat sich nur indirekt geäußert. Präsident Zelensky sagte, Russland habe den Krieg in die Ukraine gebracht und solle spüren, was es getan habe. Im US-Präsidentschaftswahlkampf ist der Republikaner Trump jetzt doch zu einem Fernsehduell mit der Demokratin Harris beim Sender ABC bereit. Beide Kandidaten haben zugestimmt. Aus Washington Ralf Borchardt.
Das Hickhack um ein TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris am 10. September beim Sender ABC scheint zu Ende zu sein. Trump hat jetzt doch zugestimmt, diesen Termin einzuhalten. Ursprünglich war er noch mit Joe Biden vereinbart worden, als der noch Kandidat der Demokraten war. Auch Kamala Harris, die von vornherein bereit war, hat den Termin nochmal bestätigt. Dieses Duell steht also offenbar fest. Trump hat inzwischen sogar insgesamt 3 TV-Duelle mit Harris vorgeschlagen. Eines schon vorher am 4. September bei Fox News und eins am 25. September bei NBC. Zu diesem Vorschlag, ein zweites und gar ein drittes Duell, hat sich Harris noch nicht abschließend geäußert.
Katalonien wird wieder von einem Politiker regiert, der nicht die Unabhängigkeit von Spanien fordert. Zum ersten Mal seit 14 Jahren. Der Sozialist Salvador Illa wurde vom katalanischen Parlament gewählt. Der Auftritt des Separatistenführers Puigdemont sorgte dabei für Aufsehen. Aus Madrid, Melina Pieper.
Puigdemont war am Morgen wie angekündigt aus dem Exil zurückgekehrt und hielt eine kurze Rede vor seinen Anhängern. Danach tauchte er wieder ab. Obwohl ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt, griff die Polizei bei seinem Auftritt nicht ein. Anschließend begann eine groß angelegte Suche nach Puigdemont, die bisher erfolglos blieb. Der ehemalige katalanische Präsident ist weiterhin auf der Flucht. Der Haftbefehl gegen ihn gilt nicht wegen des 2017 in Katalonien abgehaltenen Referendums zur Unabhängigkeit, denn das fällt mittlerweile unter das umstrittene Amnestiegesetz. Puigdemont wird aber vorgeworfen, im Zusammenhang mit dem Referendum Gelder veruntreut zu haben. Der zuständige Richter sagt, das falle im Fall von Puigdemont nicht unter das Amnestiegesetz, weil er sich persönlich bereichert haben soll.
In Venezuela hat Präsident Maduro eine vorübergehende landesweite Sperrung des Online-Dienstes X angekündigt. Der Zugang zu der Social-Media-Plattform soll 10 Tage lang gesperrt sein. Jenny Barke.
Maduro reagiert mit der Blockade des sozialen Netzwerks auf den X-Eigentümer Elon Musk. Der US-Unternehmer hatte Maduro zuvor vorgeworfen, Lügen über seine Wiederwahl zu verbreiten. Musk hatte geschrieben, Maduro sei ein Diktator und habe die Wahl gestohlen. Venezuelas Staatschef bezeichnete Musks Post als einen Angriff auf seine Wiederwahl und hat die staatliche Telekommunikationsbehörde angewiesen, X für 10 Tage zu blockieren. Zuvor hatte er erklärt, die sozialen Medien würden nach den Präsidentschaftswahlen zur Aufstachelung von Gewalt genutzt. Bei der Wahl in Venezuela Ende Juli hatte die regierungstreue Wahlbehörde Amtsinhaber Maduro zum klaren Sieger erklärt. Am Ergebnis gibt es internationale Kritik und Betrugsvorwürfe der Opposition, die den Wahlsieg für sich beansprucht. Bei anschließenden Protesten gab es mehrere Tote, tausende Demonstranten wurden festgenommen.
Hessischen Wissenschaftlern ist ein vielversprechender Schritt in der Erforschung von multiresistenten Bakterien gelungen. Sie haben Substanzen in Spinnentieren gefunden, die gegen den häufigen MRSA-Keim wirken. Der kann bei Menschen schwer behandelbare Infektionen verursachen. Stefan Hübner.
Die Wirkstoffe fanden sich im Gift von Bücherskorpionen. Diese leben auf Dachböden, hinter losen Tapeten oder in staubigen Büchern. Die wenige Millimeter großen Spinnentiere sind sogenannte Pseudoskorpione. Sie haben keinen Giftstachel am Schwanz, sondern Giftdrüsen in ihren Scheren. Im Gift fanden sich Wirkstoffe, die sonst von keiner Tiergruppe bekannt sind, die Chekazine. Sie hemmen die MRSA-Keime in ihrem Wachstum. Allerdings dürfte es noch mindestens 10 Jahre dauern, bis auf Basis dieser Entdeckung ein Medikament entstanden sein könnte.
Bei der Lufthansa-Tochter Discover könnte es noch in diesem Sommer Streiks geben. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat am Abend angekündigt, dass es eine Urabstimmung über Forderungen zu einem Gehalts- und Manteltarifvertrag geben soll. Andreas Gerlach.
Hintergrund ist, dass es bei Discover noch keinen Tarifvertrag gibt und die Konkurrenzgewerkschaft Verdi auch eine solche Vereinbarung vorbereitet. Entscheiden muss die Discover-Mutter Lufthansa. Laut Cockpit gibt es schon eine Vorentscheidung für einen Abschluss mit Verdi. VC-Präsident Pinheiro nennt das unverständlich. Cockpit habe 1,5 Jahre lang konstruktiv verhandelt und nun wolle Lufthansa einen Abschluss mit einer Gewerkschaft, die bei der Belegschaft keinen Rückhalt habe. Discover wurde vor 4 Jahren gegründet und ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa. Sie hat 24 Airbus-Jets mit rund 420 Piloten und startet nur von Frankfurt und München aus.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es etwas zweigeteilt. Im Süden bekommen wir Sonne, in Richtung Norden eher dichte Wolken. Am wenigsten Sonne gibt es entsprechend im nördlichen Rheinland-Pfalz. Auch der Westwind weht hier spürbar. Die meiste Sonne gibt es am Oberrhein und am Bodensee. Hier sind kaum Wolken zu sehen. 22 Grad werden es heute Nachmittag höchstens in der Vulkaneifel, im Westerwald und im Hunsrück. Und bis zu 30 Grad bekommen wir in der Ortenau, im Breisgau und am Kaiserstuhl. Am Samstag wird es hochsommerlich und heiß, bis 32 Grad. Der Sonntag bringt sogar bis zu 34 Grad.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Weitspringerin Malaika Mihambo hat in Paris Silber geholt. Im Anschluss wurde die 30-Jährige von Helfern in einem Rollstuhl durch das Stadion geschoben. Mihambo hat aber bereits Entwarnung gegeben und ihre Erschöpfung mit einer zurückliegenden Corona-Infektion erklärt. Sie habe Probleme mit der Lunge gehabt.
Dann hatte ich noch plötzlich sehr starken Husten bekommen und so, dass ich auch die Nächte kaum schlafen konnte teilweise, weil das einfach so hart war und es kostet einfach Körner. Und von daher bin ich unheimlich stolz auf meine Leistung, weil ich denke, das muss erst mal jemand schaffen, so gehandicapt an den Start zu gehen und dann noch eine Silbermedaille da rauszuholen.
Mihambo musste sich im Weitsprung nur der US-Amerikanerin Tara Davis Woodhall geschlagen geben. Die sprang 13 Zentimeter weiter als Mihambo. Silber haben auch die deutschen Hockeyherren geholt. Sie mussten sich im Finale den Niederlanden geschlagen geben, aber erst im Penalty-Schießen. Jan Wochner.
Sie waren so nah dran an Gold und doch so weit weg.
Es ist vorbei! Es ist vorbei! Gold für die Niederlande!
Deutschlands Traum vom Olympiasieg zerschellte im Penalty-Schießen. Zwar hielt der deutsche Keeper Jean-Paul Danneberg die ersten beiden niederländischen Versuche, doch auf deutscher Seite gingen gleich die ersten 3 daneben. Am Ende jubelte Oranje ausgelassen, während gleichzeitig viele deutsche Spieler mit Tränen in den Augen und Handtüchern über dem Kopf auf der Bank in sich zusammensanken. Bundestrainer André Henning.
Ja, wenn wir so knapp davor sind und gleichzeitig so viele Sachen so unglücklich für uns laufen, ja, dann tut das natürlich unglaublich weh und ja, das wird noch viele Wochen an uns nagen.
Tatsächlich lief das Penalty-Schießen überhaupt nicht für die deutschen Hockeyherren. In der regulären Spielzeit hatte die Mannschaft einen 0:1 Rückstand aufgeholt. Der Kölner Thies Prinz glich verdientermaßen per Strafecke aus und ermöglichte so den Showdown im Shootout. Dort unterlag der Welt dem Europameister dann.
Nach dem Spiel das so zu analysieren ist immer schwierig, weil jetzt überwiegt schon die Trauer über die verlorene Goldmedaille.
Sagte Kapitän Mats Grambusch. Deutschlands Hockeyherren, sie waren so nah dran an Gold und doch so weit weg.
So langsam biegen die Olympischen Spiele in Paris auf die Zielgerade ein. Die deutschen Athleten haben bisher 22 Medaillen geholt. Heute könnten weitere folgen. Dazu Anne Hild aus unserem Olympiateam.
Eine Goldmedaille in Paris haben Max Lemke, Jakob Schopf, Max Rentschmidt und Tom Liebscher-Lutz im Kajak-Vierer schon geholt.
Ist das knapp und das ist Gold!
Jetzt gehen sie jeweils im Kajak-Zweier auf die 500 Meter lange Regattastrecke und hoffen auf weitere Medaillen. Genauso wie die Frauenduos Pauline Jaksch und Lena Röhling und Paulina Paschek und Jule Hake. Im Kanadier Einer geht Sebastian Brendel an den Start. Am frühen Morgen könnte schon Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock die erste Medaille des Tages für Deutschland holen. Er startet über 10 Kilometer und muss sich gegen die teilweise starke Strömung in der Seine durchkämpfen. Bei den Wassersportlern sind die Medaillenhoffnungen also groß, ebenso in der Halle bei der rhythmischen Sportgymnastik. Daya Fafolomeev gilt nach 5 Goldmedaillen bei der WM im vergangenen Jahr auch in Paris als erste Anwärterin auf Gold. Ebenfalls am Nachmittag das Spiel der Fußballerinnen um Bronze. Am Abend geht es dann wieder zu den Leichtathleten in Stade de France, unter anderem mit der 4x100 Meter Staffel der Frauen und einer Kampfansage von Rebecca Hase nach der Qualifikation gestern.
Es ist natürlich umso schöner, dass wir da vernünftig mitrennen können und dass wir da auch heute zeigen können, dass man mit uns morgen rechnen muss.
Auch Kugelstoßerin Yemesi Ogunleye hat als dritte der Qualifikation im Finale Chancen auf eine Medaille.
Die Olympischen Sommerspiele. Alle Highlights und die wichtigsten Entscheidungen. Immer live ab 19 Uhr in SWR aktuell.
In Paris wird's heute wieder spannend, aber es gibt noch mehr, was uns im Laufe des Tages beschäftigen wird.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
2 Tage nach dem Hoteleinsturz im Moselort Kröv beginnen heute die Abrissarbeiten. In den Trümmern liegt noch die Leiche eines Mannes. Eine Spezialfirma will am Mittag damit beginnen, das Gebäude abzutragen. SWR aktuell Reporterin Anna-Karina Blessmann erklärt, wie dabei vorgegangen wird.
Die Giebelwand des teils hunderte Jahre alten Hauses, die soll als erstes eingerissen werden, weil die am ehesten drohe einzustürzen. Und dann will man sich Stück für Stück, Betondecke für Betondecke vorarbeiten. Was eine weitere Schwierigkeit ist, da das Gebäude so alt ist, weiß man natürlich nicht, ob es jetzt mit Asbest oder anderen Schadstoffen belastet ist. Außerdem wird da ziemlich viel Staub aufgewirbelt werden. Das heißt, die Polizei bittet die Bewohner und auch Touristen in einem Radius von 150 Metern, dann heute Fenster geschlossen zu halten. Dazu werden auch Infoflyer verteilt. Jeder Schritt wird heute von dem Sachverständigen begleitet, sodass er sich ein Bild des Ganzen machen und auch nach der Ursache für diese Katastrophe forschen kann. Die Trierer Staatsanwaltschaft, die hatte ja gestern bestätigt, dass vor dem Einsturz Risse in dem Hotel aufgefallen waren und dass deshalb auch schon Fachleute eingeschaltet wurden. Ob das mit dem Einsturz zusammenhängt, das muss jetzt aber natürlich erst ermittelt werden.
Bahnreisende müssen sich ab heute Abend 21 Uhr auf der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden auf Ausfälle und Ersatzverkehr einstellen. 3 Wochen lang ist der Streckenabschnitt komplett gesperrt. Patrick Neumann.
Alle Bahnreisenden im Fernverkehr müssen zwischen Rastatt und Baden-Baden in Busse umsteigen, die an den jeweiligen Bahnhöfen kostenlos bereitstehen. Vereinzelt gilt dies auch für ICE-Züge, die dann von den Passagieren bereits in Karlsruhe verlassen werden müssen. Der zusätzliche Zeitbedarf für Reisende beträgt etwa 40 Minuten. Auch Züge des Regionalverkehrs sind von der Sperrung betroffen. Während der Sperrung soll das Südportal des Rastatter Tunnels an das Schienennetz angebunden werden. Die Fertigstellung des im Jahr 2017 havarierten Tunnels ist für Ende 2026 geplant.
Beschäftigte der Stahlsparte von ThyssenKrupp haben in Duisburg gegen einen geplanten Stellenabbau demonstriert. Sie stellten vor der Zentrale hunderte von Grablichtern, Rauchtöpfen und Fackeln auf und verwandelten den Platz so in einen symbolischen Friedhof. Heute berät der Aufsichtsrat über eine grundlegende Neuaufstellung des Unternehmens. Jörg Marksteiner.
Das Treffen dürfte kontrovers werden. Hauptthema der Sitzung ist das lange erwartete Zukunftskonzept. und damit eine Richtungsentscheidung, wie viel Stahl Deutschlands größter Hersteller künftig an welchen Standorten produzieren will und vor allem mit wie vielen Mitarbeitern. Aktuell sind es noch 27.000, davon mehr als 13.000 allein in Duisburg. Aber es ist bereits klar, dass der Abbau tausender Stellen droht. Weil viele Stahlwerke und Anlagen von ThyssenKrupp seit Jahren nicht ausgelastet sind. Ein Grund ist die mangelnde Nachfrage wichtiger Abnehmer wie der Autohersteller oder der Bauindustrie.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wir kommen nochmal zurück auf Carles Puigdemont und den schlagzeilenträchtigen Überraschungsauftritt des katalanischen Separatistenanführers. Sie erinnern sich in dem Zusammenhang vielleicht noch an die Dramen rund um die Abspaltung der spanischen Region vor 7 Jahren. Oliver Neuroth war damals Korrespondent in unserem Studio in Madrid. Heute ist er in Berlin. Und er weiß, wenn es Puigdemont in Spanien wieder zu bunt wird, kommt er gerne in die deutsche Hauptstadt.
Katalonien, diese wunderschöne spanische Region, in der viele Menschen allerdings keine Spanier sein wollen, gönnt sich etwas Besonderes. Auslandsvertretungen. So etwas wie Botschaften, um auszudrücken, wir sind eigen, wir wollen nicht von der spanischen Botschaft vertreten werden. In der katalanischen Vertretung in Berlin hat es sich Carles Puigdemont vor knapp 7 Jahren bequem gemacht, nachdem er versucht hatte, seine Region von Spanien abzuspalten. Die spanische Polizei suchte ihn daraufhin per Haftbefehl. Die deutsche Polizei stoppte Puigdemont schließlich an einer Autobahn. Dann ging es in einen deutschen Knast und schließlich in die Pseudo-Botschaft nach Berlin. Daraufhin war Puigdemont jahrelang in Belgien. Für die spanischen Behörden nicht greifbar. Gestern ist er dann nach 7 Jahren wieder nach Spanien eingereist. Doch bevor ihn die Polizei schnappen konnte, der Haftbefehl gilt immer noch, verschwand er plötzlich wieder. In Berlin soll es ihm gut gefallen haben, hört man. Nach dem Unter könnte also wieder ein Überraschungsauftauchen an der Spree möglich sein, auch wenn dazwischen vielleicht noch das ein oder andere spanische Gefängnis liegen sollte.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.